Ja, also wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, was ich über das Thema furchtloser Einsatz für das Evangelium denke, dann wären bei mir vermutlich auch nur genau diese Gedanken gekommen, die auch der Thorsten als erstes eben angesprochen hat. Also irgendetwas, was ich da draußen in der Welt tun muss, irgendwas, wo ich erstmal in anderes Umfeld muss, also zum Beispiel irgendwo in islamistisches Land und dann auf dem Marktplatz, ja, wo möglichst viele sind, die mich auf jeden Fall hassen, da müsste ich hin, um furchtlos das Evangelium verkündigen zu können. Aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Und ich versuche auch alles, was ich heute so für Schlüsse ziehe und was ich hier so sagen möchte, immer auch in der Bibel zu belegen. Und hört nicht auf das, was ich sage, sondern einfach nur, was Gott sagt. Und die Verbindung dazwischen, zwischen den Texten, die könnt ihr vergessen. Da können Fehler drin sein, darauf müsst ihr nicht hören, das ist keine Weisheit, auf die es ankommt. Sondern das, was in seinem Wort steht, und da möchte ich heute euch möglichst viel weitergeben und mitgeben. Und ja, wieso gibt es vielleicht schon den furchtlosen Einsatz in unserer Gemeinde oder überall? Das ist nämlich meine Überzeugung, dass immer wenn jemand die Bibel aufschlägt und seinen Mund aufmacht, das Wort Gottes verkündigen will, dann braucht es genau diesen Mut. Immer. Also egal, ob ich jetzt hier vor euch in der EFG predige oder ob ich irgendwo in einem Hauskreis sitze oder eben dann doch irgendwo draußen. Ja, es ist immer gleich schwierig und es ist immer gleich angefochten, weil es werden Menschen dabei sein, die Jesus nicht kennen. Auch in unserer Gemeinde, auch in der FEG, auch in der Kirche. Es werden immer Menschen da sein, die Jesus zwar mit ihren Lippen bekennen, die immer sagen werden, ja, Jesus ist doch mein Herr, aber er kennt sie nicht. Schaut mit mir dafür bitte in Matthäus 7, die Verse 21 und 22. Matthäus 7, Vers 21 und 22. Nicht jeder, der zu mir, also Jesus spricht da und er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt auch, in unserem frommen Dillkreis, wie das ja oft so heißt, wir haben viele Menschen, die Jesus mit ihren Lippen bekennen. Wir haben viele Menschen, die sofort aufsagen, na klar, er ist alles für mich, die Hände hochreißen und genau diese Liste aufzählen würden. Ja, ich habe doch für ihn gebetet. Ja, ich habe doch für ihn diesen Dienst in der Gemeinde übernommen. Ja, ich habe doch für ihn das und das getan. Und hier deckt Jesus so toll auf, dass es nicht um Werksgerechtigkeit geht. Also du kannst die Liste endlos weiterführen und er wird einfach zu diesen Menschen sagen, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Du kannst tun, was du willst, du kannst sagen, was du willst. Wenn wir uns nicht kennen, sind die Werke nutzlos. Und genau diese Menschen werden es auch sein, weil sie ja keine Christen sind, werden sie wie jeder Moslem, wie jeder Buddhist die Botschaft von Jesus ablehnen. Sie wird ihnen Angst machen, sie werden dich hassen dafür, sie werden die Botschaft hassen, ihr ganzes Wesen wird dagegen ankämpfen. Und deswegen braucht es immer Mut, die Botschaft zu verkündigen. Und nicht nur da draußen, sondern in unserer Gemeinde, wie gesagt, auch in ganz Haiger. Das ist nichts, wo man das irgendwie auf da draußen beschränken könnte. Und genau diesen Mut, den wir da brauchen, diesen Geist des Mutes und der weiteren Merkmale, auf die ich dann gleich in Timotheus noch komme, die schenkt uns Gott. Und zwar jedem Christen. Und das macht er aus einem ganz bestimmten Grund. Das macht er nicht primär, ja, weil er uns so lieb hat und denkt, naja, das kann der Robert gut gebrauchen und das können andere Christen gut gebrauchen. Sondern er macht das aus einem, finde ich, unfassbar schönen Motiv. Lasst uns dazu mal nach Hesekiel gehen, ins Alte Testament. Und zwar unmittelbar vor unserer Jahreslosung. Hesekiel 36. Vers 22 und dann geht's weiter. So spricht der Herr, Herr, nicht um euren Willen handle ich Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen unter den Nationen Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr. Das heißt, Gott macht das nicht einfach so. Gott macht das nicht, weil er uns lieb hat, sondern er macht es, weil er sagt, ich lasse nicht zu, dass meine Kinder meinen Namen entweihen. Ich lasse nicht zu, dass ein Christ, der mein Kind ist, einfach lebt, wie er leben will. Dass er mich irgendwie auf eine besondere Art und Weise darstellt, dass die Welt denkt, was ist das für ein Gott, der seine Kinder nicht im Griff hat. Und deswegen ist dieser Geist, den wir da empfangen, der Geist, der von Paulus an Timotheus beschrieben wird, automatisch, das gibt Gott jedem seiner Kinder, weil er das sicherstellen will, dass sein Name nicht in den Schmutz gezogen wird von uns. Und dass dieser Geist, der gleich beschrieben wird in Timotheus, das ist auch das ist eine Offenbarung, da zeigt uns Gott, was mit uns passiert. Er sagt, das sind Dinge, die in deinem Leben Realität sind. Und wenn du diese Dinge hast, dann darfst du daraus wissen, ich bin dein Vater, weil ich habe dir diese Dinge gegeben. Die konntest du vorher in deinem Leben nicht sehen, aber durch mich, durch das, was ich dir gebe, wirst du ein neuer Mensch sein, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung sein. Und wenn wir diese Dinge nicht entdecken können in unserem Leben, dann sind wir nicht seine Kinder. Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, heute die Offenheit hat, sich einfach an der Schrift, an seinem Wort zu prüfen, was verspricht er uns als Kinder? Finde ich das in meinem Leben? Und wenn ich das nicht finde, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist doch toll, dass Gott uns das offenbart, bevor es zu spät ist, dass wir einfach dann jederzeit sagen können, okay, ich habe vielleicht gedacht, ich glaube an Jesus, ich habe 10 Jahre schon Herr gerufen und gesagt, Herr, ich bete doch für dich. Aber heute hast du mir gezeigt, dass ich nur einer aus Matthäus 7 war, dass ich nur einer war, der das mit den Lippen gesagt hat, aber nicht einer war, der die Beziehung zu dir hatte. Und dann hast du heute die Chance, du hast immer die Chance, dann Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Und deswegen ist auch diese Offenbarung nichts Schlechtes. Dann lasst uns mal in den Text von heute schauen, also 2. Timotheus. Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Da schreibt also Paulus an Timotheus, und David hat ja letzte Woche schon viel über die Beziehung der beiden gesprochen, und die ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie jetzt diese Botschaft, die jetzt konkret kommt, wie die bei Timotheus wirkt, und das weiß Paulus. Also Paulus und Timotheus, das sind nicht nur Bekannte, ja, die sich mal gesehen haben, sondern die haben zusammen gelebt, die haben viel miteinander erlebt und die haben sogar das Entscheidendste miteinander erlebt. Paulus war dabei, als Timotheus den Geist empfangen hat. Das heißt, Paulus weiß, Timotheus, du bist ein Christ, ich weiß das zu 100%. Das heißt, das, was ich dir jetzt sage, ist nicht etwas Neues für dich, ist nicht etwas Unbekanntes für dich, es kann dich nicht erschrecken, sondern es wird dich erinnern und es wird dich ermutigen, weil ich dir etwas zuspreche, was in deinem Leben bereits Realität ist. Und das ist das Tolle an der Schrift Gottes, für den Christen das Schönste, was er überhaupt sehen kann, das Wunderbarste, was er erleben kann, weil er das wiederfindet, was in seinem Leben Wirklichkeit ist. Und andererseits ist es auch eine Offenbarung für den, der noch kein Christ ist, weil er permanent Dinge liest, die er nicht versteht. Dinge liest, die er nicht kennt, wo er sich immer fragt, ja, wo ist das denn bei mir? Der spricht davon, Dinge, das erlebe ich nicht. Wo habe ich das? Und lasst uns das anschauen, was da Paulus zu Timotheus sagt, Vers 6. Um dieser Ursache willen, also das ist der Bezug zum vorherigen Text, weil ich weiß, du bist ein Christ, er hat da vom ungeheuchelten Glauben gesprochen, also weil ich das weiß, um dieser Ursache willen, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also Paulus sagt ja auch ganz deutlich, dass es sich um eine Gnadengabe Gottes handelt. Den Geist, den Timotheus hat und den Geist, den jeder Christ hat, das ist ein Geschenk von Gott. Es ist nichts, was irgendwie selbst erworben werden könnte. Das ist auch keine Dimension, das werden wir gleich bei den konkreten Merkmalen sehen. Das ist überhaupt nichts, was wir irgendwie durch Anstrengung selber herbeischaffen könnten. Dafür ist es viel zu großartig und viel zu majestätisch, unfassbar. Und das mit dem Handauflegen ist nur das Medium gewesen, wie Gott Timotheus den Geist gegeben hat, durch Paulus. Das hätte er auch irgendwie anders machen können, aber ich glaube, dadurch sind die beiden auch in einer Beziehung zusammengekommen. Das muss unfassbar für die gewesen sein. Ja, Timotheus hat den Geist durch Paulus bekommen. Wie das die beiden verbunden haben muss auf ewig, dann können wir auch verstehen, warum Paulus weint, wenn er nicht bei Timotheus sein kann. Das, weil da eine Verbindung war, eine Beziehung war. Hammer, Hammer. Und dann erinnert er Timotheus an diesen Geist, den er empfangen hat. Er beschreibt ihm, Timotheus, so bist du, so ist dein neues Wesen. Das ist in dir, ich kenne das. Und das ermutigt Timotheus. Und ich hoffe, dass es dich ermutigt oder ich hoffe, dass es dir zeigt, dass es noch nicht der Fall ist. Aber dass du einfach umkehren kannst und dass du einfach genau das bekommen kannst, weil Gott es jedem Menschen geben will. Damit eben sein Name nicht in den Dreck gezogen wird. Denn, also Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Als erstes nennt Paulus hier dem Timotheus, ja, wir haben einen Geist der Kraft. Und was ist das für eine Kraft? Das ist die gleiche Kraft, die das alles geschaffen hat. Das ist die gleiche Kraft, die Himmel und Erde, Planeten, Universen geschaffen hat, die das Leben geschaffen hat, die Blinde sehen, Lahme gehen, Tote auferweckt. Also das ist Allmacht. Das ist in uns. Das ist eine unfassbare Kraft. Paulus konnte übers Wasser gehen mit dieser Kraft. Lazarus ist von den Toten auferstanden durch diese Kraft. Also das sind Dinge, da sehen wir sofort, das können wir niemals menschlich erarbeiten oder erwirtschaften. Das ist eine Dimension, unfassbar schön, unfassbar schön. Das ist sozusagen die Realität eines Christen. Und daran erinnert ihn, weil natürlich ein Christ, also das heißt nämlich nicht, dass ein Christ zum Beispiel nicht mal stolpern kann, nicht mal straucheln kann, nicht mal hinfallen kann. Also nur weil diese Kraft da ist, heißt es ja nicht, ein Christ ist sofort fehlerlos. Deswegen brauchen wir diese Erinnerung, dass uns jemand zuspricht, du bist das, das ist in dir und dass uns das wieder bewusst werden kann. Und dann wird das auch immer durchkommen, weil es ja Realität ist. Also wir können ja nicht ein Leben lang fernab von unserer eigenen Realität leben. Das funktioniert ja nicht. Und diese Kraft, diese Allmacht, die dann in uns ist, die wird auch nach außen hin lebendig. Das heißt, damit die deutlich wird, macht Gott das ganz oft auf einen ziemlich coolen Trick. Er nimmt irgendwas ganz Schwaches, wo wir Menschen sagen würden, das kann so nicht funktionieren. Und weil es dann doch funktioniert, wird Gott dadurch sichtbar, wenn man ihn darin sehen will. Also ich habe in dieser Woche im Buch Richter eine Geschichte gelesen, das war unfassbar. Eine große Schlacht, also Israel sollte eine große Schlacht führen und dann hat sich das Heer versammelt. Und dann hat Gott gesagt zum Heer, Moment mal, ihr seid zu groß. Richter 7 steht das, das Heer ist zu groß. Weil wenn ihr jetzt die Schlacht gewinnt, dann heißt es nachher, ihr habt die Schlacht gewonnen, weil ihr so zahlreich wart, weil ihr so viele Menschen wart. Deswegen hat er gesagt, macht mal das Heer kleiner. Und zwar richtig klein, das waren mehrere 10.000 und nachher waren es noch ein paar hundert übrig. Und jetzt hat Gott gesagt, und jetzt geht in die Schlacht, weil wenn ihr jetzt gewinnt, dann wird niemand sagen können, naja, die waren stark, sondern das zeigt alles auf mich hin. Das heißt, wer mich jetzt erkennen will, der erkennt mich darin. Das heißt, je mehr wir uns entwaffnen als Christen, umso schöner kann Christus deutlich werden. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich hier hochgehe, mit diesen Dingen bewaffnet. Also ich habe nichts außer diese beiden Sachen hier, wenn ich hier oben stehe. Ein kleiner Zettel, wo mir die Stellen draufgeschrieben habe und die Bibel. Das sieht vielleicht schwach aus, weil ich habe kein Konzept. Ich weiß nicht genau, was ich sagen werde. Ich habe mir den Text natürlich vorher angeguckt, weil ich Gott nicht provozieren will nach dem Motto, ich schaue mal am Sonntag, was da eigentlich steht, worüber ich reden soll. Aber ich stelle mich hier oben hin, ich versuche mich maximal gut zu entwaffnen für euch, in der Hoffnung, dass ihr dann seht, was Gott aus mir, schwachen Person, ohne Plan machen kann, wenn er das will. Und so geht er vor. Und da will ich uns auch als Gemeinde ermutigen, wenn wir irgendwas vorhaben, lasst uns entwaffnen. Lasst uns entwaffnen und sagen, nicht unser Herr permanent vergrößern. Wenn wir irgendwie ein Projekt haben, dann geht es immer darum, wir brauchen viele Mitarbeiter, sammeln, das Herr muss groß sein. Gott macht es aber noch im Gegenteil. Er sagt, nicht so viele, ich will groß rauskommen. Mach's am besten so, dass jeder von außen, der drauf guckt, sagen würde, das kannst du niemals schaffen. Und dann machen wir es und dann schafft er's. Und dann kann es die Welt sehen, was er für ein großer Gott ist, welche Allmacht in uns drin ist, die er durch uns wirksam werden lässt. Er demonstriert seine ganze Power in unserem Leben. Wahnsinn, Wahnsinn. Also was da dann möglich wäre, wenn wir uns da entwaffnen lassen würden von ihm. Und diese Allmacht, die verträgt sich natürlich auch nicht mit dem quasi dem Gegenteil, also mit einer Machtlosigkeit. Eine moderne Krankheit in unserer Gesellschaft, oder der Begriff ist zumindest mal modern, ist ja Burnout. Wahrscheinlich hat das jeder schon mal gehört. Also ein komplettes Leergebranntsein, ein komplettes Kraftlossein. Damit meine ich jetzt nicht mal dieses normale Tief von einer Woche oder einem Tag, mal eine schlechte Phase, sondern wirklich ein Zustand, der heilungsbedürftig ist, der Hilfe braucht, und hilft man dem nicht, dann bleibt er so. Das ist für einen Christen unmöglich. Das geht nicht. Wenn die Allmacht Gottes in einem ist, dann kann dieser Mensch nicht in diesen Zustand kommen, weil, warum geht das nicht? Weil Gott doch seine Macht demonstrieren will an der Person. Gott will doch zeigen, ich bin allmächtig. Was sagen wir denn, wenn wir das zugestehen? Wir sagen, Gott war stark genug, dich zu retten, aber er war zu schwach, dich durchs Leben zu tragen. Das ist der Schluss. Und das würde Gott ja niemals zulassen, denn er will seinen heiligen Namen groß machen. Er will der Nation zeigen, ich kann alles, ich trage dich durch alles. Ja. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man nicht auch ein Tal haben kann, aber es ist unmöglich, dass man komplett abfällt. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, Menschen, die diese Krankheit zu haben, weil das Schönste, was diesen Menschen passieren kann, wäre ja diese Allmacht Gottes, wäre doch Jesus. Das heißt, ich kann zu einem Menschen hingehen und sagen, ja, gar nicht schlimm, dass du in diesem Loch bist. Wunderbar, je schwächer du bist, desto stärker kann jetzt Jesus an dir wirken. Setzen wir uns hin, ich erzähle dir von Jesus, ich schlage meine Bibel auf und erzähle dir, was für ein genialer Gott er ist, was er aus den schwächsten Menschen gemacht hat, weil das ist die Bibel. Die Bibel spricht nicht von großen Menschen, sondern die spricht von den allerkleinsten Menschen, von Mördern, von Ehebrechern, ja, von den Schlimmsten, die wir uns vorstellen können. Und die hat Gott gewählt und die hat Gott mit seiner Macht ganz groß rausgebracht. Und das können wir mit dieser Kraft wirksam werden lassen für die Welt da draußen, wenn wir uns in menschlicher Hinsicht da versuchen zu entwaffnen. Das zweite Merkmal, also ein Geist der Kraft, das zweite Merkmal und der Liebe. Und diese Liebe ist auch eine bestimmte Liebe. Also das ist nicht die Liebe in erster Linie zu einem Mitmenschen, das ist nicht in erster Linie die Liebe zu etwas hier, sondern zuallererst liebe ich als Christ Jesus, als allererstes liebe ich Gott, und danach kommt erstmal nichts, weil er ist der Anfang und das Ende. Er ist nicht nur, wir haben so ein schönes Motto, Christus zentriert, das heißt nicht, quasi das ist die Masse, Jesus ist hier, der Anfang ist was anderes, das Ende ist was anderes, sondern Christus zentriert heißt, Jesus ist alles. Er ist das Anfang, das Ende, die Mitte und da und da und da und da, überall. Das heißt, meine ganze Liebe gilt zuallererst Jesus und Gott, und da will ich hin, und dann ist mir die Welt erstmal egal. Die Liebe für meinen Mitmenschen kommt allein dann aus dieser Beziehung, weil ich habe Gott so lieb, und der Vater hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit alle wieder mit ihm versöhnt sein können. Ja, wie kann ich dann aus dieser Beziehung zu Gott meinen Nächsten dann nicht mehr lieben? Das geht ja dann gar nicht. Ja. Aber an erster Stelle steht für einen Christen Jesus und nicht der Mitmensch. Im Gegenteil, das wird dann deutlich, wenn es nämlich darum geht, dass die Beziehung zu einem Mitmenschen Jesus im Wege stehen würde. Also zum Beispiel, wenn man als vorher Nicht-Christ einen besten Freund hatte, der auch Nicht-Christ ist, jetzt wird man Christ, dann kann das auf Dauer nicht mehr der beste Freund sein. Ja, ich kann ja jetzt keinen Menschen zu meinem besten Freund erklären als Christ, wenn die Person, die ich am allermeisten liebe, nicht zusammenpasst mit diesem menschlichen Freund. Das beißt sich doch. Das ist wie Feuer und Wasser, die ich da zusammenbringen will. Das funktioniert nicht. Mein Herz kann das nicht zulassen. Ich liebe Jesus so sehr, ich kann ihm doch nicht fremdgehen dauernd. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ein Christ nicht sündigen will. Er will es nicht, es bricht ihm das Herz, wenn er das tut. Wenn man jemanden liebt, dann will man diese Person nicht enttäuschen. Wenn man jemanden liebt, dann will man der Person, man will ihm mit allem, was man hat, entsprechen. Man will nicht getrennt sein von der Person. Und in dem Moment, wo ich sündige, entferne ich mich ja von Jesus. Das geht, also bei einem, das schmettert einem das Herz. Und fragt euch selbst, wie oft kann ich in meinem Leben etwas tun, was mein Herz in tausend Stücke zerreißt? Das wird nicht sehr häufig vorkommen. Ja, es kann mal vorkommen, aber ich kann nicht darin leben. Ein Christ kann nicht in Sünde leben, weil es einen jedes Mal das Herz zersprengt, wenn man sowas macht. Also die Liebe zu Jesus führt uns dahin, dass wir nicht sündigen wollen, dass wir bei ihm bleiben wollen, dass wir dann auch zu unserem Nächsten, ihm das Beste geben wollen. Das Beste ist, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist Jesus. Und das heißt, ich werde meinem Nächsten zuallererst immer von Jesus erzählen. Ich werde nicht zuallererst Beziehungspflege betreiben können, weil es das Beste der Person ja nicht ist, dass sie mit mir befreundet ist. Das Beste für die Person ist nicht, dass wir beide per Du sind, sondern das Beste, was der Person passieren kann, ist, dass sie Jesus kennenlernt. Also werde ich von ihm erzählen und dafür beten und darauf hoffen, dass sie ihn annimmt. Und selbst wenn das heißt, dass die Person mich für diesen Moment nicht ausstehen kann, ja, die will das vielleicht gerade gar nicht hören, dass ich von Jesus erzähle, die hasst mich gerade dafür, dass ich das tue, aber ich liebe diese Person so sehr, dass ich ihr die Wahrheit so gerade und so deutlich sagen werde, wie es geht. Das heißt, Jesus ist der Einzige, der dir gut tut im Leben und der Einzige, auf den es ankommt im Leben. Nicht auf mich, nicht auf unsere Beziehung, nicht auf die Beziehung zwischen deiner Frau und deinen Kindern, das wird dir alles nicht helfen. Und dann hass mich für den Moment, wenn du dadurch zu Jesus kommst, nehme ich das gerne auf mich. Ja, das ist kein Thema, das ist okay. Ja. Also diese unfassbare Liebe, und woher kommt das? Was macht das mit einem Christen? Also die Liebe zu Gott erkenne ich, also wenn ich Gott besser kennenlerne, wenn ich sehe, was hat Gott getan für mich? Wer ist Gott? Was hat er versprochen? Was tut er mit mir? Was wird er noch tun? Also im Prinzip, wenn ich als Christ die Bibel lese, dann entdecke ich Gott. Und je mehr ich über ihn erfahre, desto ergreifender, desto fassbarer, konkreter wächst diese Liebe auch. Ich lese die Bibel, um Jesus und Gott immer besser kennenzulernen. Wie stellt er sich hier vor? Und ich könnte gar nicht, also wenn ich jemanden lieb habe, kann ich ja gar nicht nach dem fragen. Ja, ich könnte ja schlecht mit einer Frau verheiratet sein und nie fragen, wie heißt du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Das sind Automatismen. Wir sehen sofort, es geht gar nicht ohne. Und deswegen wird ein Christ die Bibel lesen, weil es ihn so sehr nach Jesus verlangt. Er hat dieses neue Herz bekommen, wie David auch in der Jahreslosung an der ersten Predigt erzählt hat. Wir haben dieses neue Herz, was Gott uns schenkt. Die Liebe des Vaters ist da in uns und wir können gar nicht anders, als das Verlangen zu haben, Jesus, ich will dich immer besser kennenlernen. Was hast du mir heute zu sagen? Ja, Altes Testament, Neues Testament, völlig egal. Überall kann man das entdecken. Es ist, wie gesagt, Richter war für mich die Woche so ein cooles Erlebnis. Diese Liebe, die hängt also dann somit auch wieder nicht von mir ab. Also es geht, diese Liebe schwankt nicht in dem Sinne, wenn ich mich gut zu Gott verhalte, habe ich ein bisschen mehr Liebe, verhalte ich mich schlecht, habe ich weniger Liebe. Denn diese Liebe begründet sich ja allein auf sein Wesen, wie er ist, was er gemacht hat. Und das ist ja konstant, das wird ja nicht weniger. Im Gegenteil, ich erkenne ja immer mehr, immer größere Dinge, was er geschaffen hat und getan hat und alles noch tun wird. Das heißt, dieser Fixpunkt ist da, das kann nicht abnehmen. Ja? Die Liebe und die Freude an ihm hängen bei ihm, an seinem Verhalten und nicht an meinem. Deswegen, ja, ist auch das bei einem Christen etwas, also die Realität, etwas, was nicht weg sein kann. Unmöglich, weil Gott ist ja nicht weg. Dann spricht Paulus als nächstes von der Zucht. Also finde ich ein ganz tolles Wort, wo mir auch eben, Thorsten, bei der Übersetzung was Spannendes aufgefallen ist. Und zwar hattest du vorgelesen aus deiner Übersetzung Selbstbeherrschung und hier steht Zucht. Das Wort Selbstbeherrschung ist ja das, was ich mit mir tue. Zucht ist das, was Gott mit mir macht. Deswegen fand ich das gerade so spannend, diese Blickwinkel. Zucht heißt für mich hier das, was Gott mit mir macht, wenn ich als sein Kind nicht höre. Das, was jeder verantwortungsvolle und liebende Vater mit seinem Kind macht, wenn das Kind es zu Bund treibt, wird es gezüchtigt, wird es wieder in die Bahn gelenkt. Man wird als liebender Vater niemals seinem Kind erlauben, so zu leben, dass es sich selbst zerstört. Ja, das, glaube ich, versteht man sofort. Man könnte sich das nicht angucken, wenn man sieht, sein Kind richtet sich gerade zugrunde und man würde dann einfach weggucken. Naja, muss er ja selber wissen. Vielleicht kann ich es an dem Beispiel deutlich machen. Stellt euch vor, ein Kind überquert die Straße und träumt. Sieht nicht, dass jetzt gerade da ein LKW ranrast. Es gibt in meinen Augen nur eine Möglichkeit, jetzt Liebe auszudrücken. Wenn ich nichts sagen würde, nach dem Motto, muss er ja selber wissen, er ist ja ein freier Mensch, muss er wissen, was er macht, das ist Gleichgültigkeit, würde jeder sagen, dann kannst du diese Person nicht lieben, wenn du jetzt nichts sagst. Wenn ich jetzt flüster nach dem Motto, naja, vielleicht hört er mich ja, aber wenn nicht, naja, auch egal, würde man auch sagen, nein, wenn du die lieb hast, dann gibt es nur eine mögliche Reaktion. Du schreist so laut du kannst, dass die Person stehen bleiben soll, noch bevor sie weiß, warum sie stehen geblieben ist. Du schreist so laut Stopp, dass sie stehen bleibt, bevor sie realisiert, warum sie stehen geblieben ist. Aus Liebe. Und das ist es, was Gott mit uns machen wird. Er liebt uns so sehr, dass er uns in der Spur hält. Auch wieder, um seinen Namen nicht entweiht zu wissen. Und das finden wir auch in Hebräer 12. Da können wir mal kurz reinschauen. Hebräer 12, Vers 6, und dann geht es ein bisschen weiter. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Heißt, wenn in deinem Leben Gott nicht als liebender Vater in Form seiner eingreifenden Hand sichtbar wird, wenn du es nicht kennst, dass Gott dir auf die Finger haut, wenn du es nicht kennst, dass Gott dich radikal korrigiert, dir in die Parade fährt und sagt, stopp, das geht nicht, wenn diese Züchtigung wegbleibt, wenn das nicht Realität in deinem Leben ist, dann ist Hebräer 12 da eindeutig. Dann sind wir nicht seine Kinder, sondern steht das Wort Bastarde, also ein nicht eheliches Kind, also gehört es nicht dazu. Und als seine Kinder werden wir korrigiert werden. Als seine Kinder, weil er uns liebt, werden wir in der Spur gehalten. Der die gute Arbeit in uns beginnt, wird sie auch zu Ende bringen. Und wenn die gute Arbeit irgendwann in deinem Leben aufhört, das heißt, du hast vielleicht gut angefangen und hast gedacht, ja, ich bin auf einem guten Weg. Aber dann irgendwann hattest du keinen Bock mehr auf Jesus, gehst in die Welt und lebst da drin und ich störe dich nicht und machst das über Jahre und Jahrzehnte und ich juck dich alles nicht mehr. Dann war es nicht Gott, der die Arbeit angefangen hat. Denn er wird nicht an dir fehlen, er wird nicht an dir versagen, weil er will seine Macht demonstrieren. Diesen Gedanken, also das... Gott uns korrigiert und dass Gott uns in der Spur hält und dass ein Christ somit nicht von Gott abfallen kann. Das ist quasi die Heilssicherheit, die wir gewinnen dürfen, die wir wissen. Wer bei Gott ist, wer an seinen Sohn Jesus glaubt, der ist für immer gerettet, der kann nicht mehr rausfallen aus der schützenden Hand des Vaters. Das finden wir auch in Jeremia schon versprochen. Schaut mit mir in Jeremia 32. Vers 38 und folgend. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Gott wird dir in sein Herz, in dein Herz auch eine Art von Furcht legen, die dich daran hindert, von Gott endgültig wegzukommen, loszukommen. Das geht nicht, das wird er zu verhindern wissen. Er ist allmächtig, deswegen kann er das, das ist kein Problem. Und das ist die Heilssicherheit, die wir als Christen jetzt schon haben dürfen. Ich bin bei Gott, das heißt, mir kann nichts passieren. Aber, und das ist quasi der andere Punkt, die Heilsgewissheit, also der Beweis, dass ich wirklich an Christus glaube, ist genau das, was Gott beschreibt oder was Paulus an Timotheus sagt. Das ist der Wandel. Das ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Siehst du das in deinem Leben? Siehst du seine Liebe? Siehst du seine Kraft? Siehst du seine Zucht? Wenn das nicht da ist, dann solltest du nicht davon ausgehen, dass du Christ bist. Also nur von dem Lippenbekenntnis, das sehen wir in Matthäus 7, dürfen wir das nicht ziehen, sondern wir sehen es an Gottes Arbeit in uns, und zwar permanent. Er ist permanent dabei, uns als seine Kinder zu erziehen, andauernd. Es hört nicht auf. Warum? Wir haben zwar ein neues Herz, das heißt, unser Wesen ist total rein, total gut, aber unser Verhalten hängt ja nicht nur von dem Wesen ab, sondern auch von unserer Umwelt, von unseren alten Gewohnheiten. Das heißt, unser Verhalten entspricht nicht immer unserem Wesen, und deswegen muss Gott auch permanent eingreifen bis zum Tag, wo wir sterben und endlich diese Scheißhülle, Entschuldigung, was ich sage, ablegen kann, weil die ist es ja, die uns permanent in diese Bedrängnis bringt. Ja? Unser Körper will Dinge, die Gott eigentlich nicht will, dass wir sie tun. Und diese permanente Arbeit an Gott, das ist der Beweis, dass du gerettet bist. Das ist das, was Gott in seiner Schrift permanent sagt. Wenn ich dein Gott bin, dann wird das, das und das und das und das in deinem Leben Realität. Schau es dir an. Entdeckst du mich in deinem Leben? Oder nicht? Um jetzt da nicht von der falschen Seite, also von der anderen Seite vom Pferd zu fallen, das hat nichts zu tun mit Werksgerechtigkeit. Also es bringt dir nichts, das durften wir in Matthäus 7 ja auch sehen, wenn du diese Dinge einfach nur tust. Erstens schafft man es sowieso nicht und zweitens bringt es auch nichts. Also zu sagen, ja, aber Jesus, ich habe doch in deinem Namen gebetet, ja, Jesus, ich habe doch in deinem Namen Gottesdienst gemacht, ja, ich habe doch in deinem Namen gepredigt, das wird nichts bringen, darauf kommt es nicht an. Man ist gerettet allein an den Glauben durch Jesus Christus. Und zwar ganz allein, nichts anderes. Aber der Beweis, dass du an ihn glaubst, ist Gottes Arbeit und immerwährende Arbeit in deinem Leben. Und die drückt sich aus durch seine Kraft, die dazu führt, dass du in der Lage bist, jede Sünde zu überwinden. Sie drückt sich darin aus in seiner Liebe, dass du gar nicht mehr sündigen willst, und in seiner Zucht, dass du nicht mehr sündigen wirst, weil er dir auf die Finger haut und er dich quasi in Spur hält, im Großen und Ganzen. Wie gesagt, nicht missverstehen, das heißt nicht, dass ein Christ gar nicht mehr abfällt, aber wenn ich auf das Leben eines Christen gucke, dann sieht das so aus. Es geht hoch und runter, aber in der Tendenz geht es nach oben. Gott heiligt uns und das sieht die Welt. Das muss nicht jedem gefallen aus der Welt, das wird auch nicht jedem gefallen. Viele werden sich daran stoßen, weil wir Spielverderber sind, weil wir Spaßnehmer sind, aber man sieht es. Das heißt, er demonstriert seine Macht zum Greifen nah in unserem Leben. Und dann verwundert es auch nicht, wenn dann Paulus in Vers 8 bei dieser Realität, jetzt muss ich wieder finden, sagt, so, also hat jetzt gerade diesen Geist erläutert und das, was Gott in dem Leben von Timotheus und in dem Leben von jedem Christen getan hat, hat er erläutert und jetzt sagt er, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. So schäme dich nicht, meint hier, bekenne es einfach freimütig. Aber wie sollte man es als Christ auch nicht anders, also wie sollte man es anders machen können? Wie soll ich von etwas anderem sprechen, wenn ich doch mit diesem einen so erfüllt, so verändert, so verwandelt bin, dann kann ich doch nicht von Jesus erzählen. Das ist unmöglich. Ich bin ja voll damit bis oben hin und es ploppt quasi die ganze Zeit einfach nur so aus einem raus. Ja, dass ich sage, komm, setz uns mal zusammen, lass über Jesus quatschen, ich muss mal wieder ein bisschen über ihn reden. Ja, ich bin so voll davon, ich habe da zum Glück David, ja, wo ich das so genieße und bin auch im KJE und so. Also wir brauchen das als Christen, das ist ja unser Leben, also müssen wir darüber reden. So wie wir auch über andere Sachen, die uns bestimmt gerne reden, über die Arbeit, weil wir da viel Zeit verbringen, oder über die Gemeinde. Und das ist ja noch viel, viel mehr. Und deswegen ist es auch automatisch, dass er sagt, schäme dich nicht, also bekenne unseren Herrn und auch seiner Mitbrüder. Das ist ja auch normal. Wenn ich weiß, mein Bruder ist auch in Christus, es ist das Schönste und Beste, was ihm passieren kann, na, dann bin ich natürlich mit ihm verbunden über Jesus. Wir sind eins, wir sind ja an einem Körper dran. Also leide ich doch mit als Teil des Ganzen, wenn es einem Teil irgendwie schlecht geht. Der Körper ist eins und die Gemeinde ist eins. Und deswegen leiden wir miteinander mit und ja, nach der Kraft Gottes wieder. Also nicht nach meinem menschlichen Können, sondern immer, und das sagt Paulus, so deutlich, es geht immer nur um das eine, es geht um die Kraft Gottes, es geht um Jesus, wo seine Kraft Mensch geworden ist, wo er das hier einfach gezeigt hat, wo er gezeigt hat, was er alles kann. Er kann den Tod überwinden, er kann die ganze Sünde auf sich nehmen. Danach nicht nur sollen wir leben, sondern das ist unsere Identität und danach werden wir leben als Christen. Ja, ich hoffe einfach, dass es den einen ermutigt hat, was ich gesagt habe, weil er das in seinem Leben gefunden hat, weil er erinnert worden ist, so wie Paulus Timotheus erinnert hat. Und ich hoffe, dass es den anderen, der hier vielleicht sitzt, erschreckt hat. Ja, dass es ihm vielleicht Angst gemacht hat. Aber nicht primär, das ist nicht mein primäres Ziel. Ich will primär niemandem Angst machen. Ich versuche es mal in dem Beispiel deutlich zu machen. Stellt euch vor, ihr träumt. Wann wollt ihr aufwachen? Wollt ihr im Traum aufwachen, wenn ihr gerade in der Hängematte liegt, 35 Grad auf einer einsamen Insel, den Margarita in der Hand? Dann will niemand aufwachen. Die Angst und die Erschreckung kann ein Mittel sein, jemanden wach zu machen. Und das hoffe ich. Das ist kein Selbstzweck. Ich will das nicht, um euch zu verängstigen und wegzutreiben. Im Gegenteil, ich will das tun, damit wirklich jeder, der jetzt hier sitzt, zu Jesus kommt, weil es das Beste ist, was passiert ist. Und diese Gemeinde, das ist das größte Geschenk, was Gott mir 2016 gemacht hat. Das allergrößte. Und ich kann dann gar nicht anders, wenn ich hier oben stehe, als dann die Chance zu nutzen, das weiterzugeben, wie großartig es wäre, wenn jeder Jesus hätte. Ich bete noch kurz. Ja, Vater, ich bitte dich, offenbare den Menschen ihr Herz. Zeig ihm mit deinem Wort, ob du lebst, ob sie dich in ihrem Leben wirklich, wirklich und wahrhaftig erleben. Oder ob du noch fehlst. Und wenn du fehlst, öffne ihr Herz, tritt, wenn es sein muss, die Türen ein und lass deine Muskeln spielen. Amen.